Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Morgen, Steffen.
Morgen, Dietrich.
Ja, kommen wir gleich mal zu unseren aktuellen Themen. Da habe ich ein Schreiben des BMF mitgebracht, das heißt Fahrzeugüberlassung an Arbeitnehmer zu privaten Zwecken als tauschähnlicher Umsatz. Worum geht's? Es wird hier ein Urteil des BFH vom 30. Juni 2022 umgesetzt, in dem der BFH das erste Mal entschieden hat und dann tatsächlich der Finanzverwaltung zugewendet hat, dass wenn ich einen separaten Vertrag mit meinem Arbeitnehmer über die private Nutzung eines Firmen-Pkw habe, dass dann wohl die Arbeitsleistung des Mitarbeiters auch ja, so eine Gegenleistung für die Nutzung dieses PKWs ist. Und damit haben wir einen tauschähnlichen Umsatz. Und dann unterfällt das im Zweifel alles dann der Umsatzsteuer. Was ist daran besonders? Tja, wenn ich das bisher eben nicht als umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig behandelt habe, dann sollte ich das wohl schon eigentlich seit dem Jahr 2022 eher machen. Jetzt hat also das BMF das bei sich auch nochmal aufgenommen und hat noch eine gewisse Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2026 eingeräumt, aber dann sollte das Ganze eben als tauschähnlicher Umsatz behandelt werden. Kommen wir mal zum Bundesverfassungsgericht. Die haben am 12. März ihren Plan für dieses Jahr herausgegeben, über welche Themen sie denn so entscheiden wollen. Und da ist wirklich wollen dick geschrieben und fünfmal unterstrichen. Ob es denn so kommen wird, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall auf dem Plan ist, dass man im Erbschafts- und Schenkungssteuerbereich sich um das Betriebsvermögen kümmern möchte. Da steht nämlich noch eine Entscheidung aus, ob die Paragraphen 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz, wo es eben um die unentgeltliche Überlassung von Unternehmen geht, ob denn die verfassungsgemäß sind. Und zweiter Punkt, der aus meiner Sicht sehr spannend ist, Verluste, die bei GmbHs untergehen, wenn ich mehr als 50% meiner Anteile übertrage, unmittelbar oder mittelbar, die würden eigentlich nach 8c KSDG untergehen. Und auch hier ist schon im Jahre 2017 vom FG Hamburg dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt worden, ist denn dieser Verlustuntergang überhaupt verfassungsgemäß? Fragezeichen. Das wäre schön natürlich, wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt nach 9 Jahren auch darüber entscheiden würde. Bin ich sehr gespannt, ob wir im Laufe dieses Jahres dann eben Entscheidungen dazu bekommen.
Ja, seit 2017 haben wir ein Entgelttransparenzgesetz, das aber nicht der EU-Entgelttransparenzrichtlinie entspricht. Das Gesetz muss angepasst werden, und zwar bis zum 7. Juni 2026, wenn Deutschland nicht in ein Vertragsverletzungsverfahren rutschen will. Wir haben noch nicht mal einen Gesetzentwurf. Aber ich habe da mal reingeschaut, was in dieser Transparenzrichtlinie so gefordert wird. Unter anderem, dass über Einstiegsentgelte und die anzuwendenden tariflichen Regelungen möglichst früh, also eigentlich schon bei der Stellenausschreibung, informiert werden muss. Dann ist es zukünftig nicht mehr erlaubt, dem Arbeitnehmer zu verbieten, über sein Gehalt zu sprechen. Ja, und dann, lieber Dietrich, zu meinem Bedauern haben wir wieder einen Rückfall, was die Frage der Bürokratie angeht. Es sollen Berichtspflichten entstehen für Betriebe ab 50 oder ab 100 Arbeitnehmern, das wissen wir noch nicht, über die Zusammensetzung und die Entwicklung der Gehälter. Es soll eine Stelle geschaffen werden, der diese Berichte zuzuleiten sind. Wenn man das nicht macht als Arbeitgeber, dann droht Schadenersatz des Arbeitnehmers oder auch ein Bußgeld. Was allerdings sehr interessant ist in diesem Zusammenhang ist, in dieser Entgelttransparenzrichtlinie sollen auch die Gerichtskosten dem Arbeitgeber umgehängt werden. Wie wir alle wissen, erste Instanz arbeitsgerichtlicher Streitigkeiten, da gibt es momentan noch keine Kostenerstattung. Das wäre also wirklich ein Novum, wenn das so kommen sollte. Wir werden sehen.
Ja, sehr spannend. Und wenn man darüber was Aktuelles erfährt, dann hier auf diesem Kanal, ne? Ja, kommen wir mal zu einem auch etwas unangenehmen Thema der Steuerfahndung. Wer das schon mal erlebt hat, der wird wissen, wenn die Steuerfahndung rausgeht, dann durchsuchen die bei dem Steuerpflichtigen, möglichst privat, beim Steuerpflichtigen in seinem Betrieb. Und auch, und darum geht es jetzt, bei dem Steuerberater. Also die Steuerfahndung kommt dann auch in die Kanzlei. Das kann eben sein, dass das Finanzamt selber ist. Oder wenn wir zum Beispiel über Mindestlohnverstöße oder Geldwäsche sprechen oder dass Arbeitslohn nicht ordentlich abgerechnet worden ist, dann kann das auch mal der Zoll sein. So, jetzt hat man also den Steuerfahnder in der Steuerberatungsrechtsanwalts oder was auch immer für eine Kanzlei und fragt sich, was ist zu tun? Und da ist guter Rat teuer. Wenn man Glück hat, dann hat man einen Rechtsanwalt, der auf Strafrecht spezialisiert ist, den man nochmal fragen kann. Für alle anderen der Hinweis, also erstmal natürlich nett sein, ne? Das ist die Exekutive, die da kommt. Die sind, wenn es sich um den Zoll handelt, zum Teil dann eben auch bewaffnet. Immer nett zu denen bitte sein. Aber wenn es dann darum geht, dass die Unterlagen mitnehmen wollen, das werden wir nicht verhindern können, aber bitte da aus berufsrechtlichen Gründen immer widersprechen. Ja, das ist zwar erstmal eine leere Worthülse, aber schützt uns davor, dass wir am Ende irgendwelche Haftungsthemen haben. Wie gesagt, das Wegnehmen, das werden wir nicht verhindern können, aber man sollte dann dagegen widersprechen. Ja, das war es erstmal zur Steuerfahndung. Kommen wir mal wieder zum normalen Bundesfinanzministerium. Die haben zweimal FAQ rausgegeben, einmal zur Aktivrente und dann auch nochmal zum Kassengesetz. Das scheint jetzt also so die neue Art des BMF zu sein, mit den Steuerpflichtigen zu kommunizieren. FAQs sind also der heiße Scheiß. Wenn Sie die sich mal angucken wollen, auf der Seite des Bundesfinanzministeriums finden Sie da entsprechend die beiden Schreiben dazu. Dann nochmal ein aktueller Hinweis von der Bundesregierung. Die hat am 16. März beschlossen, dass die gerne ganz schnell in den Bundestag Maßnahmen gegen erhöhte Spritpreise einbringen wollen würden. Hauptmaßnahme ist, dass an den Tankstellen nur einmal am Tag noch der Spritpreis erhöht werden darf, und zwar um 12 Uhr. Gesenkt werden darf der Preis jederzeit, also da gibt es keine Begrenzung. Und die Bundesregierung möchte einen Teil ihrer Ölreserven auch nochmal auf den Markt schmeißen, um dann die Spritpreise zu senken. Das Ganze soll, jedenfalls nach Vorstellung der Bundesregierung, bis vor Ostern, also in nicht allzu ferner Zukunft, dann auch durch sein, sodass man dann damit beginnen kann. Ja, und zum Abschluss auch nochmal FAQs und jetzt von der Bundessteuerberaterkammer, die hat am 3. März dann entsprechende FAQs zur E-Rechnung herausgebracht. Die gucken wir uns gerade noch an. Also wenn es da jetzt große Änderungen oder neue Ansichten geben sollte, dann werden Sie das natürlich hier bei uns auch als erstes erfahren. Ja, und dann kommen wir mal gleich zu den aktuellen Urteilen. Da habe ich zwei schöne vom FG Münster mitgebracht. Bei dem ersten Urteil, da ging es darum, dass wir einen Steuerpflichtigen hatten, der Rechnung zu schreiben hatte. Das hat er aber nicht selber gemacht, sondern er hat sich eines anderen bedient, der für ihn die Rechnung geschrieben hat. Und dieser andere hat in diesen Rechnungen zu hohe Umsatzsteuer ausgewiesen, sodass wir also im klassischen Fall der sogenannten 14c USTG-Besteuerung sind, dann haftig praktisch für die zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuer. Jetzt war aber die Frage, wer muss denn dafür haften? Unser armer Steuerpflichtiger oder derjenige, der die Rechnung ausgestellt hat? Und tatsächlich hat das FG Münster gesagt, unser Steuerpflichtiger hat diese 14c Umsatzsteuer zu zahlen, weil er hat jemanden eingeschaltet, der in seinem Namen und für seine Rechnung diese Rechnung ausgestellt hat. Und dann muss ich mir das eben auch entsprechend zurechnen lassen. Also der Steuerpflichtige haftet für seine Menschen, die er mit einschaltet. Das ist das Urteil des FG Münster vom 27. November 2025. Aktenzeichen 5K90 aus 21 U. Und die Revision ist schon anhängig. Da ist das Aktenzeichen beim BFH römisch 5R5 aus 26. Ja, und dann noch etwas vom FG Münster. Das ist dann schon ein bisschen dickeres Brett. Da ist der Hintergrund ein BFH-Urteil, in dem es um eine vermögensverwaltende Personengesellschaft ging. Und diese vermögensverwaltende Personengesellschaft war in dem damaligen Fall des BFH an einer gewerblichen anderen Personengesellschaft beteiligt und hat von der entsprechende Einkünfte bekommen. Und allein dieses Einkünfte bekommen von dieser gewerblichen Personengesellschaft hat bei unserer vermögensverwaltenden Personengesellschaft dazu geführt, dass die infiziert worden ist nach 15 Absatz 3. Nummer 1, Satz 1, zweiter Alternative. So, dann stellte sich da aber auch noch die Frage, unterliege ich damit dann auch gleich der Gewerbesteuer? Und da hat der BFH gesagt, nein. Denn Gewerbesteuergesetz ist was ganz Eigenes. Da brauche ich dann am Ende ja, einen Gewerbebetrieb und den habe ich nicht, wenn ich einfach nur eine Beteiligung habe. Damit hatten wir den kuriosen Fall, dass wir auf der einen Seite zwar gewerblich infiziert wurden und damit auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben, aber auf der anderen Seite keine Gewerbesteuer zu zahlen haben. So, und jetzt hat der Steuerpflichtige versucht, diese Argumentation mit in diesen Fall hier zu bringen, auch wieder eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, auch wieder an einer gewerblichen Personengesellschaft beteiligt. Aber unsere vermögensverwaltende Personengesellschaft war auch noch gewerblich geprägt nach 15 Absatz 3 Nummer 2 Einkommensteuergesetz. Und hier hat man dann mit einer ähnlichen Argumentation versucht, auch wieder hier möglichst viele Steuern zu verhindern und vor allem auch die Gewerbesteuer zu verhindern. Hier hat aber das FG Münster gesagt, alleine dadurch, dass du eben gewerblich geprägt bist, hast du dann am Ende dann eben diese, kommst du in die Gewerbebetrieb dann halt rein und das Ganze unterliegt dann, also einmal sowohl der Ertragssteuer, da habe ich dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb, als auf der anderen Seite der Gewerbesteuer. Das ist das Urteil des FG Münster vom 17. Februar 2026, Aktenzeichen 15K 1605 aus 24G. Revision ist hier zugelassen, aber bisher haben wir noch kein Aktenzeichen dazu.
Ja, das Bundesarbeitsgericht hat sich mal wieder mit dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz beschäftigt und ihn auch angewendet auf eine freiwillige Lohnpolitik eines Arbeitgebers. Der hatte, soweit zum Fall, seinen Mitarbeitern neue Arbeitsverträge angeboten und als Anreiz, damit diese auch unterschrieben werden, das Grundgehalt um 4% angehoben. Ein Arbeitnehmer hat dieses Angebot nicht interessiert, der wollte keinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Eine Zeit später hat dieser Arbeitgeber allen Mitarbeitern eine weitere Grundlohnerhöhung gewährt, und zwar in Höhe von 5%, mit Ausnahme dieses Arbeitnehmers, der beim ersten Mal die Übernahme des neuen Arbeitsvertrages abgelehnt hatte. Das geht nicht, sagt das Bundesarbeitsgericht, weil der einzige Grund für diese zweite Lohnerhöhung war das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses. Die Belohnung eines früheren Angebotes auf Abschluss eines neuen Arbeitsverträges rechtfertigt die Ungleichbehandlung nicht, weil die Arbeitnehmer, die seinerzeit dieses Angebot angenommen haben, ja nicht nochmal motiviert werden können, den neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Also hat dieser Arbeitnehmer Recht bekommen, übrigens nachdem Arbeitsgericht und LAG seine Zahlungsklage über 148,81 Euro abgelehnt hatten. Ja, das war die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 26. November 2025 zum Aktenzeichen 5 AZR 239 aus 24.
Ja, vielen Dank dafür. Dann komme ich nochmal mit zwei steuerlichen Urteilen vom BFH jeweils. In dem einen Urteil hat der BFH sich nochmal zu stillen Gesellschaften geäußert. Und das tauchen in der Praxis häufiger mal auf. Und hier ist in der Praxis immer wieder die Frage, habe ich denn eine typisch stille Gesellschaft, so wie sie im HGB geregelt ist, oder habe ich eine sogenannte atypisch stille Gesellschaft, die ja aus steuerlicher Sicht eine Mitunternehmerschaft darstellt? Wenn ich in den Bereich der atypisch stillen Gesellschaft komme und Mitunternehmer sein könnte, dann muss ich Mitunternehmerrisiko und Mitunternehmerinitiative haben. Ich möchte jetzt das Urteil an sich gar nicht so sehr im Detail besprechen, weil es da tatsächlich dann auf ganz fisselige Sachverhaltsnuancen jeweils immer ankommt, die im Einzelfall dann entweder vorliegen oder nicht vorliegen. Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn Sie selber über eine stille Gesellschaft nachdenken oder meine stille Gesellschaft vor der Nase haben, gucken Sie immer genau auch wenn da stille Gesellschaft drüber steht, ist es nicht vielleicht dann doch eine atypisch stille Gesellschaft, weil irgendwo Mitunternehmerinitiative oder Mitunternehmerrisiko dann doch vereinbart worden sind und ich dann eben in die jeweils andere Kategorie dann vielleicht reinrutschen könnte. Also da muss dann wirklich immer im Einzelfall ganz genau geprüft werden, ob ich denn vielleicht eine atypisch stille Gesellschaft sogar habe. Wer sich da eben ein bisschen mit beschäftigen möchte, sehr instruktiv aus meiner Sicht, das BfH-Urteil vom 13. November 2025, Aktenzeichen römisch 4 R24 aus 23. Ja, und als letztes ein wichtiges Urteil, gerade für die Beraterpraxis. Es geht um den Gewinnbegriff im Rahmen des 7G-Einkommensteuergesetz. Da war bisher immer die Frage, was hat denn eigentlich der Gesetzgeber hier mit Gewinn gemeint? Handelt es sich um den handelsrechtlichen Gewinnbegriff oder um den steuerrechtlichen Gewinnbegriff? Und wenn es sich um den steuerrechtlichen Gewinnbegriff geht, dann handelt es sich dann nur um den steuerbilanziellen oder müssen wir vielleicht auch außerbilanzielle Korrekturen mit berücksichtigen, ja oder nein? So, das ist ja jetzt dem BfH vorgelegt worden und der BfH hat entschieden, es geht um den steuerrechtlichen Gewinnbegriff nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG und es sind sämtliche außerbilanziellen Korrekturen dann mit zu berücksichtigen. Das war jetzt in dem Fall ein bisschen misslich für den Steuerpflichtigen. Hier ging es um Gewerbesteuer, die außerbilanziell dann doch wieder hinzuzurechnen war. Und damit ist man dann eben über die entsprechende Gewinngrenze gerutscht, sodass dann eben kein Anspruch auf den 7G bestand. Also von daher hier beim Gewinnbegriff jetzt also Klarheit, steuerlicher Gewinnbegriff als auch außerbilanzielle Korrekturen sind mit einzuberechnen. Ja, Steffen, und damit vielen Dank schon mal wieder für diese Woche. Sind wir wieder durch?
Genau.
Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche.
Genau so ist es. Dann bis nächste Woche.
Tschüss. Bis nächste Woche.